Gerstmann, der Podcast.
Folge 223, kein Schwein ruf ich an.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspolitik-Podcast. Wenn es um Augenzwinkern geht, wir zwinkern hier gerade um die Wette aus Berlin. Mir zugeschaltet heute der Kabarettist Tilman Lucke. Wie jedes Mal grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Heidenei, was war denn da los in der Bundeshauptstadt? Meine Güte, ist Kai Wegner gebürtiger Berliner?
Ja.
Schmeiß ihn noch raus!
Ja, also Kai Wegner, das ist eigentlich ein bisschen tragisch, weil also es ging ja, er ist ja jetzt zurückgetreten, beziehungsweise hat die Spitzenkandidatur niedergelegt, wegen, ja, weil es darum ging, dass jetzt doch im Nachhinein rausgefunden, also es ist ja jetzt 6 Monate her, dieser Stromausfall, und da kann man auch nochmal dran erinnern, das war nicht Kai Wegner persönlich, der da den Stromkasten angezündet hat, sondern das waren,
das wissen wir doch ja nicht,
die Linksterroristen, aber die haben an dem Morgen wenigstens gearbeitet, im Gegensatz zu ihm. Also so faul.
Oder im Gegensatz zu dem, was die faulen Säcke sonst machen.
Genau, so faul sind die Linksterroristen gar nicht. Nein, also das 6 Monate oder in Politik gesprochen könnte man sagen 2 Drittel Anne Spiegel.
Wow, wenn sich hier noch jemand an Anne Spiegel erinnert, wenn nicht, dann müssen wir das nochmal kurz erklären. Ich weiß bloß nicht, wie wir das abbinden sollen.
Genau, und an den Grund, das Ahrtal-Hochwasser vor 5 Jahren, genau vor 5 Jahren.
Das war der Laschet, ne, mit dem Ahrtal-Hochwasser.
Das war dann wiederum er, genau. Also das ist absurd, ja, also diese Rücktrittsgründe sind ja oft ganz schlecht. Und deswegen bleiben ja die schlechtesten Leute, bleiben ja, wie Andi Scheuer oder Jens Spahn oder Angela Merkel, die bleiben ja.
Das ist ja krass, dass einem da immer die gleichen einfallen. Warte, du bist alles CDU-Politiker. Du bist da linksgrün versifft.
Ja, also man würde, was auch, da würden auch einem andere einfallen. Aber
das Problem ist, die meisten, die mir jetzt einfallen, die hatten noch nie ein Amt, von wem sie zurücktreten hätten können, wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht. Die hatte ja noch nie ein Amt. Also jetzt außer so ein Parteiamt. Aber
Parteiamt. Ja, und sie war Chefin dieses seltsamen Bündnisses Aufstehen. Kennst du also das
ja, noch? Ja, natürlich kenne ich das noch. Das war ja der erste Versuch.
Nee, das war ja keine Partei, sondern das war irgendwas. Und da, was die wollten, das war auch keinem klar. Also das war vollkommen von vornherein. Alle dachten, ah, toll, tolle Bewegung, jetzt kommen die Gelbwesten. Aber da war gar nichts. Also das ist so, wie wenn man sagt, ich so beim Bundeswahlleiter, hallo, ich würde gerne eine Partei anmelden. So, ja, was wollen Sie denn? Oder was, ja, weiß ich noch nicht, habe ich mir noch nicht überlegt.
Ich so. Will einfach, naja, ich will einfach gesehen werden.
So.
Bündnis Sarah Wagenknecht hörte sich im BSS Bündnis Sarah sehen. Nur darum geht's ja. Egal. Ja. Wir sind bei Kai Wegner.
Kai Wegner ein wurde auch gesehen. Ja. Und der, also da ging es jetzt schon zu Beginn des Stromausfalls ging es darum, was er alles diesen Tag oder diesen Morgen machte. Also er hat sich da eingeschlossen in sein Büro angeblich die ganze Zeit rumtelefoniert und jetzt kam nach und nach raus, es waren immer weniger Telefonate. Also gab es mal einen Spam-Anruf bei ihm, hat er dann aus Versehen abgenommen, aber mehr hat er tatsächlich
nicht.
Naja,
und er muss ja in der Tennishalle angerufen haben, um den Termin zu.
Ja, das kommt auch dazu. Also das ist mit diesem Tennis ist, glaube ich, das Schlimmste, weil das die Nebensache ist und es ist halt nicht, ja, da halt mal hier Bolz auf dem Bolzplatz, sondern Tennis, so ein Bonzensport.
Was ja auch nicht mehr stimmt.
Stimmt gar nicht, aber in der Fantasie der Leute ist das natürlich, das, was ich noch nie gemacht habe, muss ja Bonzensport sein.
Genau wie Golf. Da bewegt sich ja auch keiner, deswegen hat der Trump auch so einen fetten Arsch.
Ja, also das bei Trump ist es ja, oder bei den US-Präsidenten sowieso, da ist es ja, da gehört es ja zum guten Ton. Politik, so, jetzt ist Politik in Ruhe, jetzt gehe ich zum Golfplatz. Und da ist egal, ob die Welt gerade brennt oder nicht, oder ob in einem Stadtteil von der Hauptstadt irgendein Stromausfall ist, das funktioniert anders. Und ja, und jetzt ging es eben darum, das einzige Telefonat, was wohl stattgefunden hat, ist, oder eins der 2 Telefonate ist, glaube ich, mit Friedrich Merz. Und jetzt, Merz hasst ja Wegner und umgekehrt auch. Und da gab es die Gelegenheit, jetzt zu sagen oder sagen zu lassen, ein solches Telefonat ist mir nicht erinnerlich. Also es ist
sagt
ja nur,
Wegner oder Merz?
Nee, sagte Merz. Also der hatte ja gar keine Veranlassung. Der hätte auch sagen können, ach, weiß ich nicht, wir prüfen das und lassen das dann irgendwie versanden. Aber er sagte, ach cool, da kann ich, da bietet sich doch ein Austritt an. Und tschüss, ja, also ist mir nicht erinnerlich.
Unglaublich.
Ja, also das ist so ein bisschen, und aus meiner Sicht gehört es halt wirklich zu den lächerlichen Gründen. Man meine, ehrlich gesagt, die Politik, die der schwarz-rote Senat gemacht hat, ist um Längen besser als das, was die Jahre vorher war. Es gab eine...
Vermutlich.
Ja, es gab eine Bezirksreform in der Landesverfassung, das muss man auch erstmal schaffen. Gut, dann hat eben die Opposition auch mitgeholfen, muss ja so sein bei der Verfassungsänderung. Aber da eine gewisse Entflechtung mit den Bezirken, die Bezirke sind ja in Berlin die eigentlichen Übeltäter. Ja, das ist wie so dunkle Mächte, die sagen hier, ihr könnt ja oben beschließen, was ihr wollt, aber wir führen es einfach nicht durch. Und die Bezirke können grundsätzlich gar nichts. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass jeder Bezirk hat ja, also es gibt ja 12 Bezirke in Berlin, und die werden geführt immer von einem fünfköpfigen, naja, Regierung bzw. Stadtrat. Also man nennt es Stadtrat, anders als in anderen Städten, aber Stadtrat ist die Exekutive der Bezirke. Und die wird nicht gewählt vom...
Also sind keine politischen Ämter, sind Verwaltungsämter oder wie?
Ja, schon politischen Ämter und auch gut bezahlt. Also da bewerben sich nur die Besten drauf, sagen wir es mal so. Stimmt nicht. Aber also es ist so, dass da jede Partei mitreden kann. Die werden nicht mit Mehrheit gewählt, sondern da stehen einer bestimmten Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung stehen eben ein Sitz zu, wenn sie, oder zwei oder drei, wenn sie halt diese Stimmenzahl haben. Und das heißt, in jedem Bezirk reden dann alle Parteien mit, die sich auch teilweise natürlich auch gegenseitig schaden wollen. Ja, das kann man ja auch wunderbar, wenn man sagt, mein Kollege Stadtrat so und so, mein Kollege Baustadtrat will das und das. Ja, da mache ich jetzt mal als Gesundheitsstadtrat,
Umweltstadtrat ist immer besser. Ja, Bau und Umwelt, das ist immer
sowas. Genau, oder wenn, genau, also da muss man eben schauen, wie man am besten da jemanden ans Bein pinkeln kann. Und so funktioniert eben dann gar nichts, ja. Und dazu kommt halt diese noch von Seiten von Linken und Grünen Stadträten dann auch wirklich reinster Kulturkampf. Also es ist bekannt, bei Bauunternehmern ist es bekannt, dass man lieber sich erschießen sollte, als dass man in Friedrichshain-Kreuzberg irgendeinen Bauantrag stellt. Weil man ist ja reich und böse, und der grüne Baustadtrat, das ist Florian Schmidt, der amtiert auch schon seit dem Pleistozän, und der ist dafür bekannt, alles zu verhindern. Es darf gar nichts passieren. Oder zum Beispiel die Neuköllner Jugendstadträtin ist von der Linkspartei, und die hat ja neulich einen Skandal gehabt, dass das so unter, also nicht auf ihre Veranlassung, aber sie hat dann auch nichts dagegen getan, in einem Jugendheim, Jugendzentrum unter der Decke gehalten wurde, dass da, naja, die Falschen vergewaltigt haben. Also, junge Mädchen wurden halt von Migranten vergewaltigt, und zwar nachweislich oder mehrmals. Und das tut uns dann leid, da können wir leider nichts für euch tun.
Mal zurück zu Kai Wegner, nur um das jetzt vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht so unbedingt für Berliner Politik interessieren, wie ich zum Beispiel, nochmal kurz klar zu kriegen. Also der bisherige regierende Bürgermeister, was ja sowas wie der Ministerpräsident ist, der nach Franziska Giffey ja ein Gottesgeschenk war, aber das ist ja nur so schwer auch nicht, tritt jetzt nicht nochmal an, weil er wegen dieses Tennisspiels während des Stromausfalls sehr, sehr unbeliebt war. Das heißt, wir haben auch am 20. September, nee, 20. haben wir, genau wie in MV, haben wir ganz normal Senatswahl in Berlin. Also ganz normal, es ist ganz regulär. Da ist
also eine Abgeordnetenhauswahl. Die Senatswahl kommt ja dann später. Also die findet ja im Abgeordnetenhaus statt. Also
Moment, das muss man ja auch wieder. Also Abgeordnetenhaus ist im Prinzip der Landtag.
Ja. Genau. Ja, und das ist auch, also das wird auch immer wieder falsch gemacht. Also Senat ist in anderen Ländern ein legislatives Organ, und in Berlin, Hamburg und Bremen ist es ein exekutives Organ.
Es ist die Regierung.
Ja.
Und der Chef vom Senat ist der regierende Bürgermeister, wie es in Berlin heißt, und der Stellvertreter ist der Bürgermeister.
Und dann gibt es noch einen Stellvertreter, ja, der heißt auch Bürgermeister.
So. Und jetzt ist ja das viel, viel Spannendere. Also Kai Wegner tritt nicht nochmal an, weil die CDU liegt, glaube ich, bei 13%.
Ja, so zwischen 15 und 20 ungefähr.
Ja, während ja alle anderen Parteien 20% haben, und zwar ziemlich genau.
Nee, also, die SPD ist die aus der Reihe tanzt. Die CDU ist mit bei den, also ist mit vorne, mit allen anderen vorne.
Ah, ja. Die SPD hat nur 13%, ja. Okay. Und das BSW, glaube ich, ist noch unter 5, ne?
Mhm.
Genau, FDP auch. Aber also AfD, Grüne und Linkspartei jeweils um die und CDU um die 20%. So, das heißt, die CDU hat gesagt, du Kai, keiner kann dich leiden, wir sowieso nicht, tritt mal nicht mehr an. Weil wir haben da jetzt so ein,
ja, also es gab eine
so ähnlich wie diesen Retter da in London, so einen haben sie jetzt in der CDU Berlin auch, ne?
Ja, also der ist Finanzsenator, also eigentlich der zweitwichtigste CDU-Mensch in der Regierung schon seit 3 Jahren. Und zusätzlich jetzt auch noch Kultursenator, weil das ist ja nicht die einzige Baustelle, die der Berliner Senat hat, sondern die Kultursenatorin, die ja ihrerseits auch schon Nachfolgerin ihres Vorgängers war. Also der ist der
Stefan. Das soll es aber öfter geben, dass man Nachfolger seines Vorgängers ist.
Genau, aber Stefan Evers, also der Finanzsenator, ist jetzt gleichzeitig der dritte Kultursenator dieses seit 3 Jahren amtierenden Senats. Und da ging es auch, also da bin ich jetzt auch nicht so mega informiert, aber da ging es um eine Fördergeldaffäre, also bei Projekten gegen Antisemitismus. Und da muss man sagen, ja, das hätte der Linkspartei nicht passieren können. Also das Projekt gegen Antisemitismus.
Projekte gegen Antisemitismus, ja, natürlich.
Genau, dass die Fördergeld kriegen und damit irgendwas irregulär läuft. Also dann müsste man die wählen, wenn man das nicht wollte. Das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wird es jetzt nicht als aufgebauscht bezeichnen, aber es ist so, also dieser Regierung wird eben sehr stark am Zeug geflickt und entsprechend.
Aber das wird doch jeder Berliner Regierung.
Ja, also sicherlich mehr als irgendein gemütliches kleines Flächenländchen. Also die Rücktrittsgründe sind in Berlin vielfältig.
Es gibt der letzte regierende Bürgermeister in Berlin, der einigermaßen in Ruhe gelassen wurde, war
Klaus Wowereit, bis er dann irgendwann nicht mehr.
Ach, der hat ja auch.
Ach so, der einigermaßen in Ruhe gelassen, weil er ja die große Geschichte geschrieben hat, war.
So war Walter Momper. So.
Jetzt habe ich den
Einsatz verpasst. Ich liebe Folgen, wo wir das Wort Walter Momper sagen. Das ist ja gebürtiger Berliner, hat man glaube ich schon mal geklärt, aber ich
der
glaube
ist
ja,
auch gebürtiger
oder?
Berliner. Also es gab
das ist ja auch so ein schöner Berliner Name, eine Momper.
Es gab eine Zeit, in der fast alle, also die vor Diebken, also bis Weizsäcker, die kamen alle nicht aus Berlin und die seit Diebken kommen, mit Ausnahme von der Giffey, kommen alle aus Berlin.
Na, aber die Giffey ist ja auch Brandenburgerin, also die Preußin, oder?
Preußin, ja.
Genau.
Also hat jetzt ein Kochbuch geschrieben übrigens.
Süß.
Und ich finde immer, da ist immer wichtig, besser als wenn sie redet, sie sollte kochen.
Aber kennst du das? Wir haben einen Fan, der kommt aus der Altmark und der schreibt ab und zu mal Leserbriefe, weil der ist Fan von Union Berlin und nicht vom 1. FC Magdeburg. Und der äußert sich manchmal so in Leserbriefen, dass man hier bitte nicht immer nur FCM, 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 es gibt auch noch andere erfolgreiche ostdeutsche Clubs. So, der ja zum Beispiel ist Fan von Union. Weil gerade so in der Stendaler Gegend, da geht das eher nach Berlin. Und der hat eine ganz seltsame Art zu sprechen. Das kann ich jetzt gar nicht nachmachen. So, wenn ich diesen Leserbrief lese, dann lese ich den in diesem Duktus. Kennst du sowas? Und ich glaube, wenn man ein Kochbuch von Franziska Giffey liest, liest man das auch in diesem Duktus.
Es kann sein, ja. Ja, also sie ist ja dann auch nicht mehr aufgestellt worden. Also die Parteien in Berlin sind auch nicht die klügsten. Also sowohl SPD als auch CDU.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so dumm ist, Franziska Giffey nicht nochmal aufzustellen.
Naja, sie macht eine gute Figur und das macht sie auch absichtlich. Also beim Stromausfall war sie ja im Gegensatz zu ihm überall präsent, ging dann in diese ganzen Wärmestuben, also wie gesagt, es war das kälteste Wochenende des Jahres und sie hat da wirklich rund um die Uhr geschuftet, weil sie auch gemerkt hat, oder wahrscheinlich wusste sie, oh ja, der Kai, der geht jetzt erstmal in Ruhe den Kopf freimachen von was gar nicht drin ist. Sie nutzt es auch geschickt aus und trotzdem wurde sie nicht aufgestellt, sondern Steffen Krach, das ist einer, der früher in der Berliner Politik tätig war und dann in Hannover Regionalpräsident wurde. Also die Region Hannover hat so einen Sonderstatus, also eine Mischung aus Landkreis und Bezirk.
Genau.
Und kommt der jetzt her, aber er käme quasi zurück. Er ist nicht ganz fremd aus in Berlin. Naja, und die Grünen haben natürlich haben eine Doppelspitze und die bekanntere von beiden ist ja die Jarasch, weil sie schon zwei Wahlen hatte. Und jetzt haben sie aber den anderen aufgestellt.
Wer ist denn die zukünftige regierende Bürgermeisterin, Bürgermeister, also sprich Spitzenkandidat der Linkspartei?
Elif Eralp. War auch eher eine Überraschung bei der Berliner Linkspartei, aber das war ja die Zeit, nach der viele prominente Austritte gab. Also es gibt zum Beispiel Klaus Lederer, ehemaliger Kultursenator, der ist noch Mitglied der Fraktion, aber nicht der Partei. Und der wird dann ja natürlich auch nicht mehr aufgestellt und fadet da jetzt sozusagen aus. Aber es war auch eher so eine halbe Hinterbänklerin, die sie dann nach vorne geschoben haben.
Naja, weil, also wenn man jetzt dem jetzigen Wahlergebnis glaubt, also das ist natürlich alles ziemlich eng, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Linkspartei die stärkste Fraktion stellt, ist ja gar nicht so gering. Also im Moment ist laut Umfragen die stärkste Kraft. Würde das dann zu Rot, Grün-Rot kommen? Mehrheit, es würde ja reichen. Machen die das?
Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es eben drei Parteien machen müssen. Dann fragt man sich ja, welche gibt es denn? Und das, was im Rest von Deutschland stattdessen dann präferiert würde, wäre halt schwarz-rot-grün oder schwarz-grün-rot oder grün-schwarz-rot, was auch immer.
Kenia.
Ja, richtig. Kennst du dich mit aus?
Oh ja.
Gab es eben ja auch in Sachsen und Brandenburg. Aber die Grünen in Berlin sind eben, die überholen die Linkspartei fast links, sodass es dann eher möglicherweise ein Linksbündnis gäbe, was dann die SPD zur Hälfte wieder unglücklich macht, weil da gibt's also wenige wie die Giffey, aber die meisten in der Berliner SPD sind eben auch so leicht so Traumtänzer, so Schlaraffenland-Traumtänzer, die sagen hier, das Allerwichtigste ist, dass die Polizei nicht bei Razzien mitkommt, des Gesundheitsamts oder des Steueramts bei irgendwelchen Clans darf man eh nicht sagen und so weiter. Also das ist immer das Allerwichtigste und nicht die Politik. Deswegen habe ich ja so Angst, dass wieder überhaupt keine Politik gemacht wird, sondern nur dieses Symbolhafte. Aber
trauen die sich das ja in Berlin schon, oder?
Du meinst, eine Linksregierung zu machen?
Ja. Also vor allem mit dem Regierungschef der Linkspartei oder Chefin.
Ja, also ich glaube, das wäre dann keine weitere große Hürde. Diese Linksregierung gab es ja schon mehrmals und das wäre dann am wahrscheinlichsten, weil eben die Grünen sicher nicht so leicht zur CDU zu ziehen sind, ja.
Aber ja, vor allem auch die CDU jetzt nicht unbedingt mit den Grünen zusammenarbeiten will.
Naja, die würde das schon machen, aber es kommt ja dann eben drauf an, was dann in den Gesprächen, also es wird natürlich Gespräche geben und das wird sicher auch Wochen dauern, bis dann klar ist, was kommt. Aber in Berlin hat man ja immer sehr viel Zeit mit der Regierung.
Bist du schon angefragt?
Noch nicht, aber damit rechne ich eigentlich, dass ich wieder als
Wahlhelfer also bei uns sucht man ja händeringend, also wir versuchen Leute einzubürgern, damit wir Leute finden, die ins weil es will keiner dieses Wahlergebnis
ja,
auszählen.
Ja, ich komme vorbei. Sag einen Gruß von mir, ich komme vorbei.
Ja, da müsstest du kurzfristig hierher ziehen, um dann innerhalb von zwei Wochen wieder zurück nach Berlin zu ziehen. Das wird ein bisschen
eng, glaube
ich.
Und dann verliert man dort das Wahlrecht und darf dort wieder nicht auszählen. Also
ja, warte, wie ist denn, also das müsste doch aber, also schafft man das? Nee, schafft man nicht, nee.
Eine Anmeldung im Bürgeramt schafft man dann, wenn man es ins Bürgeramt schafft. Das ist in Egeln sicher leichter möglich als in Berlin.
Das ist richtig.
Aber dann gilt das ab sofort, wie der Kollege Schabowski
sagt. Und dann hast du auch sofort Wahlrecht?
Nee, das dauert dann ein paar Monate, aber man verliert es dann am alten Ort.
Ja, also dann bist du quasi staatenlos, zumindest was das Wahlrecht betrifft.
Ja, man hätte dann das Wahljahr aus Versehen gar nicht mitgemacht, ja.
Das wäre ja sehr dumm.
Ja, deswegen lassen wir es, ja.
Apropos dumm, ihr wartet sicherlich drauf, wie die Bekloppten auf unsere Analyse zum Thema Fußball-Weltmeisterschaft, weil wir steuern ja hart aufs Finale zu. Und wir sind ja alle total nervös, weil die Finalpaarung steht ja fest. Wer ist denn im Finale?
Im Finale sind Spanien und Argentinien. Zwei hochsympathische Länder, ja.
Zwei portugiesisch sprechende Länder, sehr schön. Wusstest du übrigens, das habe ich neulich in einem Podcast gehört, dass die Argentinier die unbeliebtesten Südamerikaner untereinander kommen die alle so miteinander klar?
Das sind die Sachsen Südamerikas quasi.
Weil die wohl angeblich sehr italienisch sind. Also die Argentinier sind die Italiener von Südamerika.
Ja, aber die sind ja hier nicht unbeliebt, die Italiener, aber dort, ja.
Ja, dort halt, ne? Ja, weil die von der Mentalität her irgendwie ganz anders sind.
Naja, es gibt eine große Verbindung. Milei, der Präsident Milei, der Name Milei ist ja auch ein italienischer Name, so wie Galilei, nur mit weniger Hirn. Also der ist auch, ist ja jetzt auch wieder Italiener, also der hat sich da einbürgern lassen, falls es mal, weiß nicht, falls es mal andersrum kommt.
Falls man was braucht.
Ja, und der, also ja, Argentinien, ehrlich gesagt, wenn man jetzt die Bilder sieht, wie sie gestern dann diesen Sieg über England gefeiert haben, da wurde wohl von einigen Spielern, oh je, die sehen ja voll tätowiert aus. Ah, das, ich weiß, dass dich das nicht stört, aber ich finde, ja, man hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber jedenfalls, die halten ein Betttuch hoch, wo drauf steht, die Malvinen sind unsere oder so ähnlich. Ich kann es jetzt nicht ganz lesen. Also Malvinen sind die Falklandinseln.
Ach, wow. Stimmt, da hat es ja noch eine politische Komponente. Da hat es ja wieder einen Politik-Podcast mit Augenzwinkern was zu suchen.
Ja, also ehrlich gesagt, mir war gar nicht bekannt, dass man um die Inseln gespielt hat. Also, dass das der Einsatz war.
Krass. Wann war der Falklandkrieg? 84?
Nee. 1982.
82.
Und das war, ja, also mit der Konsequenz dann, dass dort die Militärdiktatur auch durch die Niederlage wankte und ein Jahr später beendet war. Das ist also im Grunde eine doppelte Unverschämtheit, weil diese Leute sahen, also eine demokratische Regierung eines Landes ist ja nicht dafür bekannt, außer sie heißt Donald Trump, dass sie andere Länder überfällt oder Teile anderer Länder, was völkerrechtlich nun mal so ist bei den Falklandinseln.
Naja, das würde ich jetzt nicht nur Donald Trump, das würde es den Vereinigten Staaten im Allgemeinen anlassen. Genau, das hat ja eigentlich jeder Präsident schon gemacht.
Ja, und die Falklandinseln einfach so zu besetzen in einem Handstreich, also auch, ich meine, das ist ja am Ende der Welt, bis das da mal bekannt wurde, damals in den 80er Jahren, Telegrafie und so weiter. Also bis da die Engländer mal gemerkt haben, oh, da ist irgendwas, ach so, das ist unseres, ja, da müssen wir das machen. Das hat ja Wochen gedauert, bis da irgendwie reagiert wurde. Trotzdem, wie gesagt, also das ist nicht nur die Verherrlichung eines Angriffskriegs oder eines Überfalls, sondern eben auch die Verherrlichung einer Diktatur, einer Militärdiktatur, die brutaler war als in fast allen anderen Nachbarländern. Also die Chile, der Pinochet ist dagegen ein Waisenknabe gegen den Videla.
Ja, aber du musst mal ja auch wieder dazu sagen, ich weiß nicht, also Olli Welke hat mal erzählt, oder er erzählt das immer wieder gerne, auch wenn er nicht danach gefragt wird, dass es das Schlimmste für einen Sportreporter, was es gibt, sind diese sogenannten Sidefield-Interviews. Also wenn so direkt nach dem Spiel, wenn die da vor dieser Sponsorenwand stehen, völlig abgekämpft, außer Atem und das bisschen Sauerstoff, was sie sonst im Gehirn haben, auch noch raus ist. Und dann musst du diese Fußballer interviewen. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber 90% aller Fußballer gehören jetzt nicht unbedingt zur intellektuellen Elite dieser Welt.
Ja, stell dir vor, der schaltet aus Versehen den Autopiloten an, und aber hat ein falsches Programm drin und sagt dann so ganz abgeschwitzt, oh, wir werden das in den Gremien erörtern.
So, super.
Ist eigentlich super. Im Grunde auch dasselbe Prinzip, weil die Wahlkämpfer sind auch abgekämpft. Ja.
Naja, Moment, die haben ja jetzt alle Coaches. Die haben jetzt alle Sprachcoaches und es gibt intelligente Fußballer, das muss man wirklich sagen. Oder zumindest Fußballer mit so einer gewissen Bau. Also Thomas Müller zum Beispiel ist kein Blöder oder auch Per Mertesacker oder so. Dann gibt es aber auch wieder andere Kandidaten.
Ja, so. Das wissen wir ja. Und das scheinen da manche zu sein in Argentinien. Wie gesagt, ich finde die Tattoo-Dichte oder auch überhaupt die Existenz von Tattoos spielt für mich auch in die Messung eines Intelligenzquotienten mit rein.
Da ich ja in sehr linken Kreisen verkehre, muss ich dem leider Gottes komplett widersprechen.
Das heißt ja nichts. Nur weil jemand links ist, muss er nicht schlau sein.
Also da ist es tatsächlich so, dass die Anzahl der Tattoos ganz oft eher in eine positive Richtung geht. Das ist halt einfach, das ist eine Kultursache. Früher hatten Tattoos ja was mit Seefahrt oder mit Gefängnis zu tun. Mhm. Im Idealfall beides.
Ja.
So. Heute ist das ja Schmuck, so ähnlich wie, ich weiß, ein bisschen
Berlin. Es ist Körperkult, und zu denken, ich habe ja sonst nichts, ja kein Geist und kein nix, also muss ich meinen Körper ja optimieren, operieren, Botoxen und anmalen und so weiter. Also das ist ja was, es ist ja anders als zum Beispiel temporär, also eine Frisur, ein Haarschnitt oder eine Schminke oder so, die ist am nächsten Tag weg oder im nächsten Monat. Aber dieses Unveränderliche oder sich dann so, selbst ein Piercing kann man ja rausnehmen, dann ist grundsätzlich alles gut. Also da finde ich schon, das ist ein Unterschied. Aber da schweifen wir jetzt ganz deutlich
an. Also wir brauchen da jetzt nicht drüber reden, sondern wir reden
die
mal drüber.
Die Sympathie der argentinischen Mannschaft oder der...
Gehen wir noch ruhig einen Schritt weiter. Sagen wir mal so, es ist mal wieder eine WM-Finale. Boah, ich könnte mich nicht erinnern, letztes Mal war Frankreich gegen Argentinien, ne?
Mhm.
Nee, da war es genauso. Dass man gar keiner Mannschaft so die Daumen drückt, weißt du?
Ja, das ist ja dann immer verschieden, aber diesmal ist es tatsächlich ja auch so gewesen, dass man schon im Halbfinale wusste, dass in die Weltmeisterliste kein neues Land aufgenommen wird. Das ist ja selten. Meistens ist ja dann noch irgendeiner mit dabei. Und es ist das allererste Mal, dass die gesamte Weltrangliste Platz 1 bis 4
auch vertreten ist.
Das scheint mit dem Turniermodus zu tun zu haben, dass man darauf geachtet hat, dass die sich, wenn sie Gruppenerste werden, was alle vier geworden sind,
nicht begegnen.
Genau. War kompliziert aufgebaut, weil das ja dann eben mit diesen Gruppendritten und so weiter immer schwierig zu berechnen. Aber die ersten kann man ja setzen in die jeweiligen 16-Finales und das hat man so geschafft und auch, es ist dann auch sogar aufgegangen.
Ja, ja.
Aber interessant ist ja tatsächlich auch, Argentinien lag ja zurück und zwar schon zum wiederholten Mal in dieser WM und hat das dann erst in der Nachspielzeit ja
gedreht.
Und das ist ja nicht gedreht, aber von einem Unentschieden noch in einen Sieg verwandelt. Das ist denen ja schon im Achtel- und im Viertelfinale auch schon passiert. Also die Nachspielzeit ist ja immer, ich habe mal nachgeschaut, also in dieser WM sind ungefähr ein Drittel der Spiele, da fielen noch Tore in der Nachspielzeit. Also die ist eigentlich die wichtigste. Eigentlich kann man die 90 Minuten vorher sagen, komm, schonen wir unsere Kräfte, wir setzen uns jetzt hier in unsere Hälften auf dem Spielfeld und fangen in der 90. Minute an zu spielen, weil darauf kommt es eh an.
Ja, ja.
Ja.
Trotzdem wirst du ja eine Präferenz haben, oder?
Ja, also nach dem, was gestern, also das geht gar nicht. Also da bin ich dann doch für die Spanier, obwohl ich ehrlich gesagt auch da, wenn man sagt, da ist dann nicht auszuschließen, dass irgendwelche Spanier da mit einem Palästinensertuch auf dem Platz feiern, weil
ja, gut,
die spanische
aber das ist
Gesellschaft
ja,
ist ja so antisemitisch wie wahrscheinlich in Europa keine. Ja.
Ah, weiß ich nicht, die Franzosen tun sich da auch...
Gerade so, wenn du sagst links und intelligent, gerade die sich besonders für links halten, die sind ja auch besonders Hamas-affin. Zumindest ist es in Spanien so, in Berlin oder da, wo irgendwie so ein linker Diskurs herrscht, ist das irgendwie gesetzt. Also da muss ich sagen, die Spanier, wie gesagt, ist mir fast egal. Aber beim Spiel von Spanien gegen Frankreich hatte ja dieser Hauptspieler der Spanier, Lamine Yamal, hatte ja Geburtstag und das hat mich daran erinnert, dass der ja logischerweise vor einem Jahr auch schon Geburtstag hatte. Und das war ja so, das war so ein kleiner Skandal, weil er, also das kennst du ja auch, also man hat Geburtstag und man überlegt sich, lade ich jetzt Helene Fischer als Act ein oder doch kann ich mir doch nur Sebastian Hengstmann leisten.
Und ich würde nicht mal kommen.
Ja. Ich würde dann auch nicht bezahlen, aber der und so ähnlich vor diesem Dilemma war er auch. Und was hat er dann als Act angeschafft? Er hat Kleinwüchsige auftreten lassen.
Oder so in lustigen Clownskostümen?
Ja, also weiß ich nicht, aber ja, Kleinwüchsige. Oder man könnte natürlich auch sagen, Spanier.
Wow! Ich bin natürlich auch leicht für die Spanier, das hat aber ganz egoistisch-mathematische Gründe. Warum? Wenn die Argentinier Weltmeister werden, ziehen sie gleich. Wenn die Spanier Weltmeister werden, sind sie es erst zum zweiten Mal. Also insofern.
Ach so, das geht dann auch, ja. Also jedenfalls, sagen wir, ist uns eigentlich Wurst. Ja,
eigentlich ist es uns egal, mit ganz leichter Tendenz zu Spanien. Aber es wird wahrscheinlich Argentinien werden. Was ich übrigens auch nicht möchte, weil dann Argentinien das erste Land nach Brasilien ist, was seinen Titel verteidigt. Und das kann ich nicht leiden, sowas. Das will ich nicht. Ich möchte das nicht.
Ja, also
das einzige Land, das Recht hat, seinen Titel zu verteidigen, ist so. Ich weiß, wir Kabarettisten, Deutsch, also es gibt ja nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kabarettisten. Es gibt ja nirgendwo auf der Welt sonst.
Na, vor allem in Österreich gibt es kein Kabarett, sondern die sagen ganz ernsthaft Kabarett. Das stimmt. Ist österreichische Hochsprache. Ich staune immer und ich denke immer, euch müsst man als Land komplett dicht machen, wenn ihr so würdelos mit eurer eigenen Sprache, mit unserer Sprache umgeht.
Es nicht ist unsere Kabarett. Sprache.
Darf ich das
sprech mal Ungarisch, so wie früher.
Ja, und dann könnt ihr auch sagen, was ihr wollt, aber Kabarett mit 2 T geht nicht anders auszusprechen.
So, und wir sind ja alle ziemlich gleich, das muss man ja einfach sagen. Wir denken alle gleich, wir handeln alle gleich, wir machen alle die gleichen Witze. Aber manchmal gibt es doch so Ausnahmen, wo ich dann manchmal so denke, fangen wir erstmal mit der Causa Nur an. Ich weiß nicht, was du persönlich von Dieter Nur hältst, das ist mir persönlich auch egal. Rein handwerklich halte ich ihn für einen der besten, die wir in Deutschland haben. Inhaltlich ist er zumindest fragwürdig, zumindest manchmal. Aber diesen Gag, den er jetzt mit den Femiziden machte, der war unterirdisch, ja, aber dieser Backlash, der daraus erwuchs, den fand ich dann wahrscheinlich doch wieder ein bisschen übertrieben. Ich weiß es nicht. Also
Backlashes oder Shitstorms sind grundsätzlich übertrieben. Es gibt, glaube ich, die größten Shitstorms, das ist ja umgekehrt proportional zum Anlass. Und das muss man, deswegen mache ich bei sowas ja auch, also was weiß ich könnte jetzt auch Facebook aufmachen, überall alles reinschreiben und so weiter. Da habe ich keinen Bock drauf, weil das schon 10.000 andere machen.
Ja, ja, genau. Also es ist alles gesagt worden, aber noch nicht von allen.
Ja.
Ja, also ich fand den Gag unpassend, aber es war halt ein Gag.
Wir müssen, da wir hier ein Informationspodcast sind,
ja,
müssen wir den
auch. Ja, völlig recht. Also Dieter Nuhr hat gesagt, Femizide lassen sich vermeiden, wenn die Frauen erstmal gucken, mit wem sie da gleich schlafen. Also man sollte seinen Sexualpartner erstmal kennenlernen. Was ja prinzipiell erstmal ein guter Hinweis ist, aber das verhindert ja keine Femizide.
Ja, so gesehen, ja, der Vorlauf des Gags war ja dann auch noch, war ja statistischer Natur. Und das kann man ja dann wirklich sagen. Also zu sagen, die meisten Partnerschaften enden ohne Femizid und zwar mit Abstand die meisten. Und dann, also das ist halt so. Nur, es ist halt dann so, also es ist natürlich jetzt nicht, ja, wie sagt man, die Auswirkung eines Wortes ist natürlich irreversibel und auch so krass, dass man jetzt nicht sagen kann, wir betrachten jetzt nur die Masse und die Masse ist brav. Also es ist wie mit Einbrüchen, ja. Bei genau. 90% wird oder bei 100, fast 100% wird in einer bestimmten Nacht nicht eingebrochen. Also lassen wir das Thema ruhen.
Genau.
Ja.
Genau,
das ist natürlich Statistik. Ich finde durchaus, dass man Statistik immer auch, und das wissen wir nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern auch seit dem Klimawandel, Mathematik ist unglaublich wichtig für das Verständnis der Welt. Und das haben halt viele nicht, weil sie sich von Gefühlen leiten lassen, sagen, ah, nee, das ist doch viel, viel gefährlicher, was nicht stimmt.
Genau. Das ist einfach faktisch unrichtig.
Und dann kann man schon sagen, ja, also zum Beispiel jetzt irgendwie die Männer als Gesamtheit für Femizide zu verantwortlich zu machen, das könnte man dann, wenn die Mehrheit der Männer anfängt, Frauen umzubringen, was bisher nicht der Fall ist. Und so gesehen finde ich Statistik-Gags nie falsch, aber du hast recht, dass mit diesem mal hingucken, ja, als ob man es nicht tun würde.
So, dann kommt aber was, das ist ein ganz großes Problem von Dieter Nuhr, was ich finde. Gar nicht so sehr die Gags, darüber kann man streiten, wie gesagt. Es hat ja offensichtlich eine riesengroße Fangemeinde und es sei ihm auch gegönnt, weil er hat ja auch hart dafür gearbeitet. Alles gut, ja. Aber seine Reaktionen darauf immer, dann kommt das und dann kommt das im Spiegel und dann postet er nächsten Tag bei Instagram, ich bin jetzt hier in Südspanien im Urlaub oder so, bis hierhin ist die Inquisition noch nicht vorgedrungen. Alter, wenn ich Satiriker bin, dann muss ich doch damit rechnen, dass Backlash, das ist ja sogar gut eigentlich. Verstehst du, das Schlimmste, was ja passieren kann, du hustest was in Äther und keiner reagiert drauf. Aber diese Zickigkeit der Reaktion, das geht mir so auf den Sack.
Ja, also souveräner wäre es, wenn er das seinen Sekundanten überlassen würde. Also ja,
nicht mal die, gibt's darauf ja reagiert man nicht. Wir haben das Gästebuch, wir haben unser Gästebuch vor 10 oder 15 Jahren abgeschafft, aber einfach nur, weil es zugespammt wurde. Aber meine Mutter kam dann auch ab und zu mal an und sagte, nimm mal diesen negativen Eintrag daraus. Nein, auf sowas reagiert man einfach nicht. Oder wenn wir unter Videos, Tobi hat jetzt hier so für weltoffenes Sachsen-Anhalt, hatte der so ein Lied mit seiner Band eingesungen. Da haben dann auch Leute drunter gepostet, zum Beispiel auch bekannte Magdeburger Stadträte bestimmter bekannter Parteien. Da reagiert man einfach nicht drauf. Man lässt das als Meinung stehen. Punkt. Ach,
ja, oder wenn sie halt zu krass ist oder zu blöd, zu dumm, dann, ich finde, sowas kann man auch löschen, weil man hat es ja...
Ja, natürlich. Also wenn's einer, das ging es aber nicht. Sondern da hat der Stadtrat einfach seine politische Meinung nochmal klar gemacht und das lässt man halt stehen. Das kann man auch andere kommentieren lassen. Man muss da nicht selber drauf reagieren. Weil du machst dich ja dumm, wenn du da selber drauf reagierst.
Naja, gerade bei diesen Satire-Skandalen, man möchte es eigentlich fast nicht Skandal nennen, aber Satire-Skandalen der letzten Jahre war es ja dann schon immer so, dass der Großteil des Lynchmobs dann sofort sagte, ja, der muss abgesetzt werden, Kopf ab und so. Also diese
beide Richtungen.
Ja, also die Maßlosigkeit halt. Und genau. Dass man sagt, ja, der Gag war schlecht. Was ist mit dem Rest der Sendung? Was ist mit der letzten und der nächsten Sendung? Darüber wird da nichts gesagt. Und das ist ja die Masse. Also so als ob ein Kabarettist nur einen Gag am Abend macht. Gut, wir kennen vielleicht Kollegen, die das machen, aber wir gehören nicht
sagen.
Dazu.
Genau. So, und jetzt kommen wir aber zu einem völlig anders gelagerten Fall. Und zwar Uwe Steimle. Seines Zeichens Schauspieler, und zwar gar kein schlechter Schauspieler. Ich hatte das große Glück, Pech, wie auch immer, den mal persönlich kennenzulernen, weil der einmal bei uns im Kabarett gespielt hat, für unglaublich viel Geld. War auch sofort ausverkauft. Und der ist sehr nett. Wirklich, ja, der ist sehr, sehr nett. Dieter Nuhr soll ja auch wahnsinnig nett sein. Mhm. Also alle, die Dieter Nuhr bisher kennengelernt haben, und das sind ja einige, sagen auch, auf den Dieter lass ich nichts kommen, der ist total lieb, was ich sogar glaube. Bei Uwe ist aber das Problem, der sollte wie Dieter Nuhr kein politisches Kabarett machen, weil wenn man sich so gar nicht für Politik interessiert und die Sachen, die dahinter stehen, das erste Mal, also dass Uwe Steimle etwas
wir können ja gern gleich über ihn reden, aber mir ist wichtig, die beiden auf gar keinen Fall gleichzusetzen. Also das geht nicht, oder? Weil es gibt schon...
Intellektuell gibt es da ganz große Unterschiede, das ist richtig.
Der Dieter Nuhr würde nicht bei einer AfD-Veranstaltung auftreten und
selbstverständlich nicht singen. Genau. So, und das hat Uwe Steimle, also das geht ja schon länger mit Uwe Steimle, und der ist mir das erste Mal schon vor 10 Jahren aufgefallen, als er sich bei irgendeiner Talkshow, ich glaube Riverboat oder so, da wurde er dahin nur eingeladen, sich drüber aufregte, dass man mit einer Presse immer von der rechtspopulistischen AfD redet, was das soll, diese Einordnung, wo ich dachte, Uwe, das ist Wissenschaft, also so, naja. Ist egal. Auf jeden Fall, offensichtlich driftete er da immer mehr oder war da immer schon in dem Lager. Steimle, wenn man so mal sich Interviews auch von früher von ihm anguckt, der war immer dagegen. Steimle ist so ein typisch immer dagegen. Ja? Mhm. Der war schon zu DDR-Zeiten immer dagegen und dann nach der Wende dagegen, er ist immer dagegen. Und jetzt hat er sich irgendwie bei der AfD angefreundet und war jetzt bei der AfD in Dessau-Roßlau. Das ist ja an sich schon ein Schicksal. Aber so, war jetzt bei einer, weiß nicht, ob es eine Wahlkampfveranstaltung war oder ob es eher eine Veranstaltung von Steimle war, wo die AfD mit anwesend war. Allein schon der Einmarsch Ulrich Siegmund und Tino Chrupalla und Uwe Steimle.
Ich nehme schon an, also so als Politiker hat man in Wahlkampfzeiten Besseres zu tun, als zu einer Veranstaltung zu gehen, die kein Wahlkampf wäre. Also das war sicherlich...
Ja, aber ich weiß nicht genau, wer es inszeniert hat, also initiiert hat, ob es jetzt von Uwe kam oder ob es von der AfD kam. So, und sind die da schon rein zu dritt wie... Es hatte Leni Riefenstahl-Vibes, machen wir uns nichts vor.
Ich habe jetzt eher an die Troika Schröder, Lafontaine, Scharping gedacht in diesem berühmten SPD-Wahlspot 1994.
Ja, das war ja peinlich. Das war ja nicht peinlich, das war einfach unangenehm. Mhm. So, und jedenfalls war er auf der Wahlkampfveranstaltung, der war ja auch, der hatte ja bei seiner aktuellen Kamera den schönen Siegmund da gehabt und so. Alles egal. Worum es mir geht, Uwe Steimle stand irgendwann auf und sagte den Satz, wenn ich mir Friedrich Merz so angucke, frage ich mich, wo ist Stauffenberg, wenn man ihn mal braucht. Das war das eine Ding. Und das andere Ding, er sagte wohl irgendwann das Merkel oder so und auch noch irgendwas mit Mord in dem Zusammenhang, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gestern im Spiegel gelesen, da ist jetzt die Staatsanwaltschaft dran an der Sache. Und da schlagen jetzt auch wieder zwei Herzen in meiner Brust. Ganz ehrlich, Tillmann, hast du schon mal auf der Bühne im Zusammenhang mit irgendeinem Politiker irgendeine Form von Tötungsfantasie gebracht. Wie auch immer verklausuliert.
Ich kann mich erinnern, dass ich neulich im Podcast an die zwei US-Präsidenten Adams und Jefferson erinnert habe, die am 50. Jahrestag der USA beide gestorben sind. Und ich habe mir das parallel...
So, alles klar. Also, verstehst du, was ich meine? So, also, bei aller Liebe, ich lehne das komplett ab, was Uwe Steimle macht. Ich finde seinen Auftritt hochnotpeinlich und offensichtlich... Also das hat ja auch wahrscheinlich viel mit verschmähter Persönlichkeit. Ich möchte mal wieder sehen, dann ins Licht der Öffentlichkeit. Ich glaube kaum, dass Uwe Steimle ein wirkliches politisches Interesse an der AfD hat. Sonst würde
Nee, also das ist das Prinzip des Abdriftens. Das hat man während der Corona-Zeit, aber eben auch vorher schon immer wieder gesehen. Wenn jemand also es gibt auch Leute, die merken, hier geht es in die falsche Richtung und versuchen wieder zurückzukommen und es vielleicht auch schaffen. Aber wenn man dann wirklich so, und dann kriegt man natürlich bei Facebook lauter positive Kommentare von einer bestimmten Richtung und von allen anderen wird man dann verschmäht und dann wird man natürlich die tollen neuen Freunde finden und denen auch noch mehr erzählen, was die hören wollen. Also das ist so ein, es ist wie ein Teufelskreis und da wieder rauszukommen, das erfordert ganz viel Mut, weil man dann sich erstmal ja gar keine Freunde hätte. Ja, wahrscheinlich privat wird es ähnlich sein. Das hat der Gauland gesagt in einem Interview. Ja, ja. Er hat so gut wie keine, nicht mal Familie hat er mehr, weil es so eine typische CDU-Familie oder Freundeskreis war seit Jahrzehnten. Und die sind jetzt zum großen Teil weg. Und damit muss man klarkommen. Oder man hat eben ganz plötzlich ganz viele tolle neue Freunde. Das sind natürlich keine ehrlichen Freunde, weil es sozusagen auch charakterlich wirklich die niedrigste, unterste Schublade ist, die ja aber denen es ja aber auch wahrscheinlich ähnlich geht. Das bedeutet, der Zusammenhalt in so einer Außenseitergruppe ist eigentlich viel größer und da rauszugehen, ist wie bei einer Sekte. Also das Prinzip ist das Gleiche. Wenn man da jetzt, der Gedanke, wenn ich da jetzt rausgehe, dann bin ich erstmal nirgends und vielleicht für immer. Das ist Angst. Ja, man bleibt dann aus Angst da, radikalisiert sich noch weiter. Und das hat man aber, der erwachsene Mensch ist selbst verantwortlich für das, was er tut und sagt.
Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich stecke im Kopf von Uwe Steimle nicht drin. Aber, also wie gesagt, so schlimm wie ich den Gag finde, aber die Staatsanwaltschaft einzuschalten, da muss ich als Satiriker dann wieder sagen, Leute, stopp, hier ist jetzt mal gut. Also,
es ist nicht so wie bei hier der Sebastian Hotz wurde ja auch verklagt wegen des Attentats auf Trump. Also nicht, dass er selber gemacht hätte, aber er hat irgendwie, das ist ja was anderes. Aber vor diesem Publikum zu sagen, der aktuelle Kanzler und die noch verhasstere Ex-Kanzlerin, die sollten umgebracht werden, das ist ja absolut unironisch, weil in dem Publikum ja 100% der Aussage, also wenn sie nicht kabarettistisch wäre, zustimmen würden. Und das ist ja eine ganz andere Art, also es ist erstmal gar keine Satire, aber es ist halt, also es ist die reine Bosheit. Und da muss man schon sagen, dann ist es ein Aufruf zu einer Straftat, beziehungsweise eine Billigung, die noch nicht stattgefunden hat und so weiter. Also das ist grundsätzlich schwer als Staatsanwaltschaft auf sowas dann argumentativ einzugehen. Aber es ist auf gar keinen Fall vergleichbar mit, wenn wir jetzt da was hinschnottern und im nächsten Moment gehen die Gags wieder in die andere Richtung.
Naja, weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, mein Bruder sagte ja dann auch und Heiko sagte auch, naja, es ist schon schlimm genug, sowas auf dem AfD-Parteitag zu sagen. Aber grundsätzlich würde ich ihm erstmal das Mittel der Satirefreiheit unterstellen. Und die anderen haben auch das Recht dazu, wie das Publikum darauf reagiert. Das ist ja, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr akademisch, aber wie das Publikum darauf reagiert, da hat er halt als Kabarettist erstmal keinen Einfluss drauf. Und er hat sich ja eindeutig kabarettistisch geäußert. Das war ja klar. Er hat das ja nicht ernsthaft gesagt. Das kann er ja gar nicht in seiner Rolle.
Ach so, das war diese Rolle von diesem Sachsen oder was?
Nö, er war schon Uwe Steimle, aber er ist ja trotzdem eine Bühnenfigur in dem Moment.
Ja, also es ist sicher ein Grenzfall und das ist ja immer Absicht. Die tun natürlich. Ja immer so, als wäre alles Satire. Und genau. Die halten sich ja für humorvoll, was sie nicht sind, weil Humor bedeutet immer, dass man auch über sich selber lachen kann und das können die ja in keiner einzigen Sekunde. Und das ist immer der Gradmesser für gutes und schlechtes Publikum. In dem Moment, wo es heißt, oh, nee, so, ich habe jetzt eine Stunde gelacht, aber das, was du gerade gesagt hast, das geht gar nicht, weil das gegen das, also nicht, weil es inhaltlich vielleicht falsch ist, sondern weil ich anderer Meinung bin, deswegen darfst du das nicht sagen. Und manche sind so, aber die allerwenigsten zum Glück. Und da muss man sagen, wenn man genau aber diese Leute haben will, also ich will die nicht haben, weil ich schon auch mein Publikum gern fordern möchte und gern auch hätte, dass sie sich dazu gedanklich verhalten, was ich sage. Aber er will das ja genauso. Er will ja die Zustimmung genau für diese ja scheinbar verklausulierten, witzigen Sätze. Das ist keine, also das als Satire zu bezeichnen, ist einfach frech, weil dann ist alles Satire. Das ist ja auch wieder so die Entwertung eines Begriffs und in dem Fall eines Positiven. Also da muss ich sagen...
Also möchtest du den Begriff Nazis und Satire quasi gleichsetzen?
Ja, wenn alles alles ist, ist alles alles. Ja.
So, wenn alles alles ist, dann ist alles auch vorbei irgendwann. Und das ist jetzt unser Podcast, liebe Hörenden. Das ist die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir hören uns nächste Woche nochmal live. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn nichts passiert. Dann passiert auch nichts. Aber wir kommen trotzdem. Wir reden einfach.
Ja, übrigens, nächste Woche, das kann ich jetzt noch ankündigen, es gibt ein, das Bundesverfassungsgericht wird ein Urteil sprechen. Und das sind ja immer die
AfD-Verbotsverfahren?
Ja, genau. Nee, also das sind ja immer die schnellsten. Wir erinnern uns, das Heizungsgesetz war ja vor genau 3 Jahren das Streitthema. Direkt vor der Sommerpause sollte das ja abgestimmt werden. Genau. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht 1,5 Tage davor gesagt, nee, da steht zu viel in den Änderungen drin, das kann kein vernünftiger Mensch lesen in der kurzen Zeit. Das macht die Regierung ja meistens absichtlich, es vorher so rauszugehen. Und aus dem Grund wurde die dann in den Herbst verschoben, weshalb es einen Heizungsdiskussionssommer gab, sehr gut in Erinnerung noch. Und jetzt, letzte Woche ist das ja vom Bundestag das Heizungsgesetz quasi abgeschafft und ersetzt worden durch was viel Schlaueres von Katharina Reiche. Und jetzt, also sowas, das von damals...
Kann man im Zusammenhang mit Katharina Reiche über Stauffenberg reden? Entschuldigung.
Ich sag mal nichts. Wir reden mal nur von Gutenberg. Das ist so die Vorstufe. Und was wollte ich jetzt sagen?
Vorstaufe.
Was wollte ich jetzt sagen? Die
Heizungsgesetz von Katharina Reiche.
Ja, also. Und also da, so ein Gericht macht ja immer eine, oder wenn es eilt, macht es eine Eilentscheidung und eine Endentscheidung. Die steht noch aus von damals. Also hätte der Bundestag das überhaupt verschieben müssen, ja oder nein? Das wird jetzt nächste Woche am Donnerstag bekannt.
Das ist
gegeben,
ja spannend.
Ob es das Gesetz, ob es die Verschiebung oder auch das Gesetz geben dürfte oder nicht. Und es gibt es aber längst nicht mehr. Also das ist so viel zum Realitätssinn des Bundesverfassungsgerichts. Also es ist ja noch nicht in Kraft getreten, das Neue. Auch dagegen gibt es Klagen. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Aber zu sagen,
also ihr hört, liebe Hörenden, die Folge nächste Woche füllt sich von alleine.
Stell dir mal vor, ganz Deutschland hat bereits Wärmepumpen eingebaut, sozusagen, und dann kommen die und sagen, hättet ihr eigentlich gar nicht machen dürfen. So, alle wieder rausreißen. Also so.
Und zwar pronto.
Ja, pronto. Also deswegen, wenn ein AfD-Verbotsverfahren eingeleitet wird, dann kann man sagen, ja, okay, dann streichen wir uns im nächsten Jahrhundert schon mal den, sagen wir mal, den 23. Juli an, und da wird dann das Urteil verkündet werden.
Sehr schön.
Okay. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche, hören wir uns nächste Woche. Bis dann,
Sebastian. Auf jeden Fall und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.